Hallo, mein Name ist Nick. Weil ich so gerne mit Manus Croissant spiele, unterstütze ich Insert Moin, den täglichsten aller Spiele-Podcasts, über Patreon mit einer monatlichen Spende. Und wenn ich täglichst sage, dann heißt es nicht nur 5 Folgen die Woche, sondern 7. Denn als Patreon-Supporter bekomme ich am Wochenende 2 Folgen extra. Und das Croissant begleitet mich jedes Mal auf den Weg zur Arbeit. Was kann es Besseres geben? Also unterstütze auch du Insert Moin mit einer kleinen Spende über Patreon und sichere so das Fortbestehen dieses wundervollen Podcasts. Ist es eigentlich Manus Croissant oder Daniels oder Michas?
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und wie gestern schon angekündigt, bleiben wir den Space-Genre treu. Heute reden wir über Star Trek Bridge Crew und dazu eingeladen. Auf die Brücke habe ich mir Fähnrich Veit von der USS GameTube. Guten Morgen, Fähnrich Veit.
Guten Morgen.
Hallo Daniel.
Hi.
Du hast mich auch Fähnrich genannt, glaube ich, als wir zusammen gespielt haben. Star Trek Bridge Crew, vielleicht fasst du mal kurz zusammen Star Trek Bridge Crew. Was für eine Art von Spiel handelt es sich da?
Star Trek Bridge Crew ist ein ambitioniertes Spiel von Ubisoft, die beweisen wollten, dass man mit VR auch andere Dinge anfangen kann, als stillzustehen und auf irgendwelche Tiere zu schießen. Nämlich eine Simulation der Brücke eines Raumschiffs der Sternenflotte aus dem Star Trek-Universum für mehrere Spieler. Also es funktioniert auch alleine, aber es ist im Prinzip ausgelegt darauf, dass bis zu 4 Spieler mit einem entsprechenden VR-Headset ausgestattet zusammen im Koop die Leitung eines Raumschiffs übernehmen.
Genau, in verschiedenen Missionen, wie man das eben halt aus den Star Trek-Filmen und aus der Serie kennt. Star Trek Bridge Crew konzentriert sich aber auf das aktuelle Star Trek-Franchise der Filme. Also diese Lensflare-Filme, die man, der Reboot quasi mit Kirk und Spock. Wir tauchen aber nicht in die Rollen von Kirk und Spock ein, sondern erstellen uns eigene Avatare und nehmen aber auf einer ähnlichen Brücke Platz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sich nämlich nicht bewegen in diesem VR-Spiel. Man entscheidet sich vor dem Start der Mission, ob man der Captain sein will, entweder weiblich oder männlich. Und dann gibt's noch die Positionen Helm. Das ist, glaube ich, der
Steuermann.
Steuermann, ja. Dann den taktischen Offizier und der Chefingenieur, der aber nicht irgendwie im Maschinenraum unten rumsteht und mit dem Schraubstock gegen Maschinen hämmert, sondern oben Knöpfchen drückt und Energiereserven und Reparatureinheiten zuteilt. Und wie du schon gesagt hast, der Clou der Sache ist, dass man das wirklich im Koop in VR spielt und sogar Cross-Plattform. Also wir haben das auch bei uns hier ausprobiert. Wir hatten Oculus Rift, man hätte dann auch noch HTC Vive dazu nehmen können. Das ist jetzt ja noch nicht so Cross-Plattform, ist ja beides noch PC. Aber über Uplay lässt sich das auch gleichzeitig mit Leuten spielen, die das zum Beispiel auf der PlayStation VR spielen, die dann halt eben nicht mit den Touch-Controllern von der Oculus eingeben, sondern entweder mit dem Gamepad oder mit den Move-Controllern. Also völlig kompatibel zueinander. Und das ist schon ein irres Erlebnis, finde ich, wenn man da zu viert auf der Brücke im virtuellen Raum ist und sich miteinander unterhält und gleichzeitig spielt. Das ist schon echt cool.
Ja, es macht sich vor allem einige Vorteile von VR zunutze, beziehungsweise es macht nicht den Fehler, typische VR-Fehler zu machen, so gesagt. Nämlich, es hat wieder mal die klassische Sitz- und nach vorne Schau-Situation, also wie in Cockpit-Spielen in VR. Das heißt, ich sitze quasi an meinem Arbeitsplatz auf der Brücke, also der Captain sitzt auf seinem Chefsessel und die anderen Crewmitglieder sitzen vor ihrer jeweiligen Konsole und können sich da umschauen. Und das war's auch schon. Also ich kann nicht durchs Schiff laufen, ich kann mir eine Außenperspektive anzeigen lassen, die aber auch stationär ist. Das heißt, Probleme mit Motion Sickness oder so gibt's in dem Fall nicht. Also ich schaue vor mir auf die Konsole, wie ich auf meinen Schreibtisch schaue oder auf meinen Computermonitor im realen Leben oder drehe mich eben zu den Crewmitgliedern um und schaue, was sonst noch auf der Brücke los ist, wo dann so kleine Animationen eingespielt werden, wenn das Schiff getroffen wird zum Beispiel, dann gibt es da kleine Explosionen und so weiter.
Ionensturm!
Wirkt dann schon alles recht lebendig, also das funktioniert alles sehr, sehr gut. Besonders lustig ist es, wenn die Mitspieler Touch-Controller benutzen, denn die werden sehr gut erkannt, so gut sogar, dass die Gesten, die Figuren auf der Brücke machen, denen entsprechen, die eben Menschen machen, die Touch-Controller in der Hand haben. Und die sind jetzt nicht immer unbedingt sehr realistisch. Also mehr als Zeigefinger heben und die Arme irgendwie merkwürdig bewegen, ist da nicht drin und das sieht dann, gerade wenn es mehr Spieler auf der Brücke sind, sehr, sehr witzig aus. Aber was zum Beispiel auch sehr, sehr cool ist, ist, dass die Figuren, also dass die Software realisiert, wann die Spieler reden und dann entsprechend die Figuren im Spiel auch die Lippen bewegen. Und das führt schon im Hauptmenü, wenn man da zusammen an so einem Tisch sitzt im Spiel und berät so, okay, welche Mission machen wir denn, wer macht denn welche Rolle, dann fühlt man sich tatsächlich, als würde man an einem Konferenztisch sitzen und mit richtigen Menschen quatschen. Das ist vielleicht schon so ein kleiner Ausblick darauf hin, was sich denn Zuckerberg oder so für die Zukunft des sozialen VR ausdenkt. Aber es ist tatsächlich, man unterhält sich und man vergisst irgendwie komplett, dass die Leute, mit denen man quatscht, gar nicht da sind, sondern dass es, also man redet mit denen, als wären es richtige Menschen, beziehungsweise richtige Vulkanier. Und das ist eigentlich
alles sehr, sehr cool. Ja, man dreht sich ja auch in die Richtung. Also man hört ja auch, wenn du dann rechts von mir sitzt, dann kommt auch die Stimme von rechts. Man hat es auch dieses räumliche Gefühl durch die Audio, Aussteuerung, nenne ich es jetzt mal. Also du sitzt dann halt auf der Brücke links schräg als Steuermann vor mir, wenn ich der Captain bin, oder eben halt rechts. Und dieses räumliche Gefühl, zu viert auf dieser Brücke zu sitzen, spätestens nach 20, 30 Minuten hat man halt wirklich so das Gefühl, gemeinsam auf diesem Raumschiff zu sein. Ja. Und man denkt da gar nicht mehr groß drüber nach, dass man da ja nur mit Avataren interagiert. Also das ist schon wirklich irre, dieses Gefühl. Und dieses Motion Sickness Ding wird dadurch auch, klar fliegt man mit dem Raumschiff durchs Weltall, also man hat auch Impulsantrieb und Warp-Antrieb und natürlich macht man auch mal wilde Ausweichmanöver mit dem Schiff, aber es ist alles sehr behäbig und außerdem auch so eine gewisse Distanz im wahrsten Sinne des Wortes, weil der, wie man das so von der Star Trek Brücke kennt, ist halt vorne ein riesiger Bildschirm, der wie so ein Guckloch, wie so ein Fenster, wie so eine Kinoleinwand quasi wirkt. Und dadurch hatte ich während unserer, wie lange haben wir gespielt? 3-4 Stunden an dem einen Tag. Und ich hatte davor auch nochmal so 3 Stunden Session. Da wurde mir nicht mal ansatzweise schlecht. Also da habe ich andere Weltraumspiele, wo ich nach 10 Minuten schon so ein Bauchkribbeln spüre. Das ist hier überhaupt gar kein Problem. Also auch sehr zu empfehlen für Leute, die da vielleicht ein bisschen empfindlich reagieren.
Ja, also das funktioniert an sich von der Technik alles sehr, sehr gut. Die Grafik-Engine ist mittelgut, finde ich. Also ich habe schon wesentlich hübschere VR-Spiele gesehen. Das ist zweckmäßig. Der Charaktereditor ist extrem rudimentär. Also
spitze Ohren, ja, nein, fertig.
Ja, genau. Männlich, weiblich, spitze Ohren, 3 Hauttöne, 2 Frisuren und gut. Mhm. Also, und alle sehen eigentlich auf ihre Art ein bisschen uncool aus. Also da wäre sicherlich noch mehr gegangen.
Ist die was Unity Engine, muss man auch dazu sagen. Also es ist
die jetzt kann aber auch mehr inzwischen. Also,
ja, klar. Ja. Aber es ist rudimentär, wie du schon gesagt hast. Aufs Nötige begrenzt. Aber dadurch läuft es auch wahnsinnig flüssig. Also
das stimmt, ja.
Keine Ruckler, keine Störer oder keine unsauberen Texturen. Zumindest am PC nicht.
Und dann kann man eben diese verschiedenen Tutorials durchlaufen, die man auch alle mal machen sollte. Vor allem, wenn man den Captain spielen will. Denn wie wir in unserer Session gemerkt haben, wenn man der Captain ist und nicht weiß, was die anderen so tun können, dann ist man ein bisschen überfordert, weil man als Captain, abgesehen davon, dass man halt nachlesen kann, welches nächstes Missionsziel man hat, eigentlich kaum was zu tun hat, außer eben Befehle geben. Jetzt kann man, ist es natürlich auch ein gewisser Rollenspielaspekt, also will ich, wenn ich jetzt Steuermann bin zum Beispiel, wie eigenverantwortlich handle ich, also mache ich immer nur tatsächlich nur genau das, was der Captain sagt, beziehungsweise schlage ich was vor und führe den Befehl erst dann aus, wenn der Captain ihn befohlen hat, oder handle ich autark? Wenn ich jetzt autark handle als jedes der Crewmitglieder, dann ist der Captain ziemlich überflüssig. Also man könnte es theoretisch auch zu dritt ohne Captain spielen, wenn du einfach nur sagst, hört's mal, ich krieg uns da schon lang manövriert und du ballerst mal die Klingonen ab und gut ist. Insofern muss man sich schon ein bisschen reinfühlen in die Rolle und man muss auch als Steuermann oder als taktischer Offizier zum Beispiel tatsächlich, es macht mehr Spaß, wenn man auf die Anweisungen des Captains wartet.
Ja, es würde theoretisch funktionieren, aber praktisch nicht, weil man, also das Spiel verlangt, dass immer einer in der Session der Captain ist. Das heißt, wenn du alleine spielst, musst du der Kapitän sein, kannst dann aber die KI-Crewmitglieder entweder übernehmen temporär, also du kannst kurz hinlaufen sozusagen und sagen, hier, rutsch mal zur Seite, der Papa kommt, und dann selber steuern oder selber die Energiereserven verteilen und dann mit per Knopfdruck wieder zurück in den Captain's Chair wechseln. Oder du gibst so Befehle, du kannst also auch die Leute anschauen und sagen, hier, Reparaturauftrag, mach mal, oder hier, Ziel anvisieren, flieg mal dorthin und dann macht die KI das selber. Mhm. Oder du gibst so brückenweit Kommandos, dass du halt sagst, hier, Energiereserven komplett runterfahren, damit wir unentdeckt bleiben, oder Battle Stations, also alles auf Gefechtsstationen gehen und so weiter. Das funktioniert allein schon ganz gut, macht aber nicht so wirklich Spaß, aber theoretisch geht's. Und dieser Rollenspielaspekt, der ist wirklich da, wo das Spiel wirklich punkten kann. Also man rutscht auch automatisch in so eine Rolle rein, finde ich. Wir haben uns da ja vorher gar nicht groß abgesprochen, als wir gespielt haben, sondern in dem Moment, wo du dann halt der taktische Offizier bist, ist man, wenn man so ein bisschen dieses Star Trek-Feeling kennt und mag und vielleicht auch mal so die Serie und die Filme gesehen hat, dann ist man da automatisch drin. Also wir haben uns ja nicht irgendwie vorher drauf geeinigt, nur das machen, was der Kapitän macht, sondern ich habe dann einmal auch aus Versehen geschossen, weil ich wissen wollte, ob ich in Reichweite bin, und habe dann schon losgeballert, bevor der Captain das Kommando gegeben hat, und dann gab es auch gleich einen Rüffel. So, also das funktioniert schon sehr automatisch, dass man da so gut miteinander spielt. Man kann übrigens auch mit Randoms spielen, wenn man möchte. Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber du kannst auch einfach sagen, hier, ich möchte in ein Spiel joinen mit drei anderen fremden Personen, was durchaus auch ganz interessant sein kann. Kannst du auch sagen, nur mit deutschsprachigen Menschen zum Beispiel oder international suchen und so.
Ja, gerade diese Rollenspielgeschichte fand ich sehr, sehr cool. Vor allem, jeder hat in seinem Leben schon Star Trek gesehen im Prinzip, beziehungsweise jeder, der dieses Spiel spielt, hat wahrscheinlich schon Star Trek gesehen. Und was mich sehr fasziniert hat, war, ohne dass wir groß ausgemacht hatten, dass wir auch tatsächlich in Character mit gewissen Star Trek-typischen Begriffen arbeiten. Ja. Also Energie und die verschiedenen Positionen, natürlich dann meistens falsch, wenn man das sich so genau vorher nicht angeschaut hat, aber dann eben mit Leutnant oder mit Fähnrich oder so anspricht. Das ging extrem schnell und auch extrem natürlich. Also
wir haben uns auch gleich gesiezt, gell?
Ja, so, ja,
geprägt von der deutschen Synchronisation, genau.
Ja, ich habe in keinem anderen Rollenspiel bisher, also tatsächlich ein Rollenspiel, wo man selber spielt, jetzt nicht Pen and Paper oder irgendwie Live-Action-Roleplay oder sowas, da war ich immer distanzierter von meiner Figur als jetzt da, weil da war es irgendwie komplett natürlich, das so zu machen, wie es, also sich so zu unterhalten, wie sich eben die Leute auf einer Star Trek-Brücke unterhalten. Und das macht schon sehr viel Spaß. Also das hat alles wunderbar funktioniert, und auch zum Beispiel die Steuerung der einzelnen Konsolen, die ist für alle Steuerungssysteme sehr übersichtlich und sehr schön gemacht. Also ich kann sowohl mit dem Gamepad meine jeweilige Konsole sehr schlüssig und einfach bedienen und mit den Touch-Controllern erst recht. Also kann man
mit
überall...
Mit den Touch-Controllern ist es super. Die Move-Controller sind ein bisschen fummelig, weil die ja nicht so richtig diese Zeigefinger-Geschichte haben. Die Touch-Controller, die sind schon ziemlich geil und präzise, weil du wirklich auch so das Gefühl hast, wenn du da mit dem Zeigefinger hindrückst, du musst dann diesen Trigger-Button drücken, um quasi mit dem Zeigefinger zu tappen, ja, wenn man sich das so vorstellen kann. Also man schießt quasi mit dem Zeigefinger dann den Button ab, so mehr oder weniger.
Ja.
Aber das geht so in Fleisch und Blut über, dass man da gar nicht mehr groß drüber nachdenkt und wirklich das Gefühl hat, auf einem Display auf der Enterprise, also man ist ja nicht auf der Enterprise, aber auf einem Raumschiff zu sein und da die Knöpfchen zu drücken. Vielleicht nochmal so zum Gameplay, also dieses, was man da eigentlich macht. Du hast schon gesagt, als Kapitän redet man eigentlich hauptsächlich und schaut sich Anzeigen an. Wie weit ist man davon entfernt? Was ist das nächste Missionsziel? Wie sieht meine Starkarte aus? Also wo kann ich hinwarpen, um einfach quasi Entscheidungen zu treffen? Auf diesen einzelnen Stationen hat man ein riesiges Touch-Display vor sich, das wirklich wie so ein Tischbrett quasi aussieht. Und da kannst du einfach gewisse Positionen hin und her schalten. Wenn du zum Beispiel jetzt der taktische Offizier bist, hast du halt dort einen großen Radar, auf den du die Sachen im Umkreis siehst in so einem Hologrammartigen Display. Also das schwebt dann auch so leicht über dem Tisch, wenn da irgendwie Anomalien sind oder klingonische Schiffe, die schweben dann so in als Miniatur, als kleine rote Miniaturausgabe über dem Display und bewegen sich auch entsprechend, so dass du eben auch siehst, in welcher Position befinden sie sich zu unserem Schiff, wo sind meine Schilde, wo ist meine Schussreichweite und so weiter. Wenn man sich da so ein bisschen eingroovt, wie du schon gesagt hast, man braucht am Anfang ein bisschen, also wenn man da so blind reinstürzt in das Spiel, ist man erstmal überfordert, aber wenn man so diese Zeichensprache und diese Symbolik einigermaßen verstanden hat, dann geht es schon relativ flüssig. Und dann merkt man aber auch, dass da gar nicht so viel von dir erfordert wird. Also man hat einen sehr, sehr eingeschränkten Handlungsspielraum in der jeweiligen einzelnen Situation. Die Faszination kommt halt daher, dass man zu viert dann zusammenarbeiten muss, weil du zum Beispiel als der Steuermann kannst nur den Warp aktivieren, wenn der Kapitän dem Chief Engineer das Kommando gibt, auch entsprechend die Energie zuzuweisen zum Warpen, weil sonst funktioniert's gar nicht und so weiter.
Ja, bis auf ein paar Funktionen, die irgendwie alle auslösen können, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also ich habe halt als Steuermann, klar bewege ich das Schiff durch den Raum, es funktioniert auch alles sehr, sehr gut, also mit Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts, je nachdem, wie viel Energie mir zugewiesen wurde, Steuerung oben, unten, links, rechts, kann auch ein paar von den Schiffen bzw. den Objekten scannen, sehe allerdings halt dann nur, wo sie sind, wie der Abstand ist und sehe auch, welche Energiesignatur mein Raumschiff hat zum Beispiel. Kann aber trotzdem, und das können irgendwie alle, den Transporter zum Beispiel bedienen oder das Schiff mit so einem Spezialscan versehen, der mir dann sagt, okay, die und die Lebewesen sind an Bord beim Schiff, wo es fraglich ist zum Beispiel oder solche Dinge. Und das finde ich ein bisschen komisch, dass dadurch, dass der Kapitän so wenig zu tun hat und auch der Chefingenieur zumindest in den leichteren Missionen auch nicht so überfordert ist, erstmal, wenn es darum geht, die Energie zu verteilen, hätte man das zum Beispiel auch einer Rolle noch verpassen können. Aber gut, wenn Sie sich schon was dabei gedacht haben, vielleicht haben Sie in den Tests gemerkt, dass das eben genau das ist, was dann in kritischen Situationen alle überfordert und dann haben sie es einfach freigegeben, dass es der macht, der gerade am wenigsten anderes zu tun hat.
Das ist wie so ein zweites Display neben dem Hauptdisplay, wo du eben die drei Nicht-Kapitänsrollen drauf zugreifen können. Also das ist einerseits eben dieses System-Hacken. Du kannst von gegnerischen Schiffen zum Beispiel deren Zielerfassungssystem deaktivieren, was eigentlich der taktische Offizier machen müsste, meines Verständnis nach.
Ja.
Und das mit dem Transporter hätte ich jetzt auch dem Engineer gegeben, ehrlich gesagt. Also da verstehe ich auch nicht, was das soll und warum das der Captain dann eben ausgerechnet nicht machen kann. Und auch diese Communications Officer Frau, die neben dem Captain steht, die hat auch einige Sachen dem Captain quasi noch abgenommen. Also so dieses, wir werden gerufen, Captain, auf den Schirm. Also das, was Uhura quasi macht, die steht neben dir, aber der Captain kann nicht mal selber sagen, auf den Schirm, was dann der Fritz bei uns im Spielen immer sich beschwert hat, so, warum darf ich nicht sagen, auf den Schirm?
Ja, zu Recht.
Das kommt an der Stelle übrigens kurzer Einwurf, die arbeiten gerade mit IBM Watson zusammen, das ist dieser Computer, der bei Jeopardy da auch gewonnen hat, da gibt's eine Kooperation und das soll jetzt diesen Sommer irgendwie noch passieren, dass das Spiel nochmal einen Patch erhält, womit man dann Sprachsteuerung im Singleplayer-Modus ausführen kann. Also, dass du quasi den KI-Leuten sagen, Befehle zurufen kannst. Da wird, glaube ich, der Singleplayer dann auch noch mal ein bisschen interessanter, wenn du dann einfach sagst, repariere die Warp-Systeme. Und dann fängt er halt einfach an, das zu reparieren. Das könnte, glaube ich, ganz cool werden.
Wenn die Erkennung gut genug ist, ja. Wenn du es dreimal sagen musst, bis er es macht, so wie bei Kinect zum Beispiel, dann
ach komm, als du Captain warst, musstest du mir auch immer Dinge dreimal sagen. Also von daher
wird es ja, nicht so viel ändern. Einmal mit Profis arbeiten. Ne? Naja.
Wie fandest du denn die spielerische Herausforderung jetzt gar nicht so sehr von der Mechanik? Also die finde ich ist, das funktioniert ganz gut und es könnte, für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen komplexer werden, so peu à peu. Also vielleicht, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man sagt, man hat eine simplifizierte Eingabe für die ersten Missionen und wenn man dann so ein bisschen drin ist, dann öffnet sich das Display quasi und man hat irgendwie noch mehr Detailfunktionen, um so ein bisschen dieses Star Trek Techno-Bubble-Feeling irgendwie noch mit reinzubringen und vielleicht ein bisschen spielerische Herausforderungen zu bringen. Sowas gibt's nicht. Was dann an der zweiten Stelle steht, was ich dich jetzt fragen will, wie fandest du denn den Missionsaufbau? Also es gibt ja so eine Art Story-Kampagne, die man eben im Koop spielen kann. Klar, gibt's am Anfang erstmal so ein bisschen Tutorial und dann geht's aber richtig los mit so einer Art Geschichte. Wie hat dir das denn gefallen?
Also ich habe es ja nicht durchgespielt. Wir haben, glaube ich, 3 von 5 oder 6 Missionen gespielt. Ich weiß nicht.
Also es sind 5 mit Prolog, sind 6. Genau.
Ja, sagen wir mal, die zweite Spielhälfte habe ich nicht gesehen und ich weiß nicht, wie komplex das noch wird. Wenn man den Reviews glaubt, wird es zumindest nicht massiv interessanter. Und ich fand es bis dahin, also wenn es nicht diesen Multiplayer-Aspekt hätte, es wäre nicht mal der VR-Aspekt so wichtig, aber wenn es nicht diesen Multiplayer-Aspekt hätte, fände ich es sehr, sehr, sehr schwach. Also man hat tatsächlich schon, es gibt so viele gute Weltraumspiele, die ein so viel besseres Missionsdesign haben, weil mehr als rumfahren, scannen und dann tauchen irgendwie Gegner auf und immer die gleichen und dann versuche ich ein paar von denen abzuknallen oder rechtzeitig abzuhauen, war es bis dahin, wo wir gespielt haben, nicht. Und wenn man sich anschaut, wie cool eigentlich Weltraummissionsdesign sein kann, gerade wenn es um die komplexe Steuerung von einem Schiff geht, zum Beispiel, ich bin beschädigt, ich bin in der Übermacht ausgeliefert. Ich habe in den Raumsektoren, wo wir waren, zum Beispiel sehr, sehr viele Asteroiden. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da ein designtes oder dass da ein sinnvolles Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Asteroiden mit dem gegnerischen Schiff zum Beispiel in der Form möglich ist. Mhm. Also was richtig, richtig spannend wird dann. Dadurch, dass die Enterprise, beziehungsweise die Aegis heißt sie ja in dem Fall, sich so langsam bewegt und so hohe Reichweiten hat, hätte man da mit irgendwelchen Himmelskörpern schon sehr viel, auch mit diesem Teamaspekt, sehr viel Stärken von ehemaligen, zum Beispiel U-Boot-Simulationen auch mit einfließen lassen können. Und das geht alles
absolut,
dahin, wo wir gespielt haben, sehr, sehr unter. Also es macht schon Spaß. Es sind allerdings tatsächlich nur Prolog und 5 Missionen zum Vollpreis. Da muss man sich schon fragen, wäre da nicht mehr drin gewesen? Jetzt ist natürlich offen noch, ob das irgendwie gemoddet wird später noch oder ob Ubisoft das freigeben wird. Ich tippe jetzt mal eher auf Nein. Es gibt auch noch Missionen, die man extra spielen kann, die dann eher aus dem Generator kommen, also Roguelike-mäßig, die dann noch
endlos Missionskette dann einfach eine Abfolge dann, von zufällig generierten
Missionen. Die dann noch generischer sind. Und ich glaube, das Star Trek-Universum, das hätte halt einfach so viel mehr hergegeben. Und jetzt mal mal nur unbedingt, was Raumkämpfe angeht. Also du kannst ja so viele komplexe Situationen erschaffen, die es dir dann auch als Captain schwer machen, dich für die richtige Geschichte zu entscheiden. Es ist sogar in der Prologmission, ist ein Moment. Also am Ende der Prologmission, wollen wir mal kurz spoilern, ist nicht so wild, geht's darum, dass man als Captain oft keine richtige und falsche Entscheidung fällen kann, sondern man muss einfach eine Entscheidung fällen. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen und da haben sie einfach viel zu wenig draus gemacht. Also man könnte so viel machen, man könnte auch in dieser Sitzposition auch außerhalb von durch den Raum fliegen, Dinge scannen und gegen Klingonen kämpfen, könnte man so viel machen, was zum Beispiel, wenn irgendwelche Form von, oder irgendeine Form von, sag ich mal, Telltale-Dialog-Geschichten Teil davon gewesen wären. Also von mir aus, der klingonische Anführer ist auf dem Schirm und stellt dich vor eine echt knifflige Frage und du hast dann 10 Sekunden Zeit zu entscheiden, wir machen das oder wir machen das. Solche Dinge. Oder man muss sich kurz mit dem Team beraten. Oder jeder vom Team hat andere Beweggründe, zum Beispiel, um für oder gegen irgendwas zu sein. Von mir aus, ein Familienmitglied von einem ist in Gefahr oder solche Dinge. Also gibt's ja in den ganzen Star Trek-Geschichten und gibt so viele gute Geschichten, da hätte man so viel mehr draus machen können. Und letztlich zumindest bis dahin, wo es wir gespielt haben, war es tatsächlich nur, man klappert so ein paar Sektoren ab, kommt ab und zu vielleicht in eine brenzlige Situation gegen mehrere Klingonenschiffe, die dann auch zu meistern waren. Und das war es dann auch schon. Und das ist schon echt armselig, ehrlich gesagt.
Ich muss dir da absolut recht geben. Also die beiden Punkte. Einerseits der Action-Teil, das eigentliche Raumkämpfen. Also ich war ja meistens der taktische Offizier und das Kämpfen, wie du schon gesagt hast, erinnert ja eigentlich an U-Boot-Kämpfe. Also wenn man das auch, oder wenn man Assassin's Creed Black Flag oder sowas sieht, ja. Also man kann ja auch Schiffkämpfe wahnsinnig spannend gestalten. Dann irgendwie, gerade wenn man jetzt Raumschiffe hat, dann könnte man ja zum Beispiel auch noch, einer kümmert sich um die Schildverteilung, ja, dass man jetzt überlegt, okay, da rechts sind 2 Schiffe, links irgendwie schräg über uns ist 1, es dreht aber gerade ab, dann verlagere ich die gesamte Schildenergie auf die rechte Seite, so wie man das früher bei den X-Wing versus TIE Fighter Spielen kannte, ja, dass man irgendwie auch die Schildverteilung unterschiedlich hat. Das Einzige, was man hier beachten muss, dass man halt immer sich irgendwie so dreht, dass der Phaser in Schussweite ist, aber die Photonentorpedos zum Beispiel, die kannst du jederzeit abfeuern und die treffen auch immer.
Ja.
Also da ist überhaupt gar keine Spannung oder überhaupt gar kein großes Skill von nötig, da überhaupt diese Kämpfe zu meistern. Und wenn man verliert, dann hat man halt einfach, war man irgendwie in der Unterzahl, aber man hat auch nie das Gefühl, dass man jetzt irgendwie groß das verhindern hätte können. Das einzige Option, die dann irgendwie möglich ist, ist dann halt rechtzeitig zu fliehen, wenn man merkt, okay, der Scan, den kriege ich jetzt nicht mehr hin, oder hier kann ich irgendwie noch ein paar Leute abtransportieren, dann kriege ich halt einen Highscore. Also man hat ja auch keinen Bezug zu diesen Rettungsmissionen, das sind einfach nur irgendwelche Zahlen. Man sieht die ja nicht mal auf dem Schirm, dass irgendwie ein Hilferuf oder sowas vorher kommt. Und der zweite Aspekt, also das hätte meiner Meinung nach gut ausgebaut werden können, wenn man sagt, man will halt diesen Action-Teil in Vordergrund stellen, dass alle 4 irgendwie gut zusammenarbeiten, hätte ich auch okay gefunden, wenn es halt weniger Star Trek ist, also weniger Diplomatie, sondern mehr Action, wäre für mich dann okay gewesen. Aber gerade dieses verschenkte Potenzial mit der Diplomatie, also Star Trek steht für mich in erster Linie für gute Dialoge auch, spannende Situationen, moralische Fragestellungen, die dann irgendwie auch mit der First Directive und sowas auftauchen, und mische ich mich da jetzt ein. Und wie du gesagt hast, in der allerersten Mission gibt's ja schon so Andeutungen, die dann durchaus hätten aufgegriffen werden können. Und es hätte ja gar nicht so viel gebraucht. Also ich erwarte jetzt ja gar nicht, dass man dann zu viert auf Außenmissionen geht, weil dann hätte man ja wieder ein Problem gehabt mit Motion Sickness und du müsstest irgendwie Level bauen und du müsstest überlegen, wie mache ich das mit dem Laufen. Aber allein die Rolle des Captains dadurch aufzuwerten, dass auf dem Bildschirm, auf der Brücke, ein paar Dialogoptionen kommen und man sich eben vielleicht zwischen, du kriegst zwei Hilferufe und du musst dann entscheiden, welchen Hilferuf du folgst, und dann gabelt sich die Mission vielleicht so ein bisschen auf und dann, keine Ahnung, dann wird das Schiff vielleicht irgendwie rogue und kämpft dann gegen dich und du hast dich falsch entschieden und. Also da hätte man so viel noch machen können, weil dieses Potenzial, das merkt man ja in diesem Spiel, wenn man da drin sitzt, was da alles möglich ist und wie gut dieses Zusammenspiel funktioniert, dass das nach diesen 5 Missionen dann schon ein bisschen ernüchternd ist, wenn man sich dann denkt, ja, und jetzt, das war's. Also jetzt kann ich nur weiter endlos Action-Missionen spielen mit Kämpfen, die nicht so wirklich Spaß machen. Also das ist echt, echt schade.
Ja, also es wirkt schon ein bisschen, als hätten sie so ein Proof-of-Concept-Ding abgeliefert. Mhm. So, wir haben jetzt hier diese Konsolen. Es funktioniert jetzt im Koop, das macht Spaß. Und jetzt haben wir halt gerade mal so testweise mal ein paar generische Missionen dahingestellt und funktioniert, okay, und jetzt setzen wir da mal Leute ran, die sich da eine Geschichte mit ein paar Wendungen, mit viel Diplomatie, mit brenzligen Situationen, die nicht nur actionmäßig, also die nicht auf Action ausgelegt sind, und dann wird da ein Schuh draus, aber so ist leider kein Schuh draus geworden.
Ja.
So. Deswegen ist es auch so schwer, das zu empfehlen, weil es ja auch Vollpreis ist, also für 70 Euro oder 60 Euro oder was auch immer das gerade kostet, ist es schon echt schwierig. Zumal, wie viele Leute kennt man, die eine VR-Einheit zu Hause haben, also ein paar vielleicht, mit Wildfremden das jetzt spielen, geht sicherlich auch, aber das machst du dann eben einmal, einen Abend oder zwei, und ob du dich dann noch regelmäßig mit Leuten da zusammenschließt, ich meine, um dann diese Endlosmissionen zu spielen, keine Ahnung, ob dann so die Herausforderung also da ist,
puh. Das macht ja auch keinen Spaß, das dann nochmal zu spielen, weil also man kennt die Mission dann auch in- und auswendig. Also man weiß dann auch, okay, an diesen Mond muss ich da jetzt irgendwie hin und dann ist da bloß diese Sonde und XY und dödödöd. Ja. Dann spielt sie halt mal die andere Station, aber arg viel spannender wird es dadurch dann leider halt auch nicht. Also für zwei Abende ist es großartig. Das ist eins der immersivsten VR-Erlebnisse, die ich bis jetzt erlebt habe. Also wenn man total Bock auf VR hat und auch dieses spüren will, was in VR möglich ist, dann ist es wieder mal so ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, ja, schau dir das an, tauch in auf dieses Schiff ein und erleb das, wie toll VR-Multiplayer sein kann. Aber wie du schon gesagt hast, mit dem großen Aber, man muss halt wissen, dass man das Geld, was man jetzt für dieses Spiel dann ausgibt, dass es nach zwei Abenden wahrscheinlich verbraucht sein wird, wenn da jetzt nicht noch große kostenlose Updates kommen. Also diese Endlos-Missionen, da hat man dann auch noch die zweite Option. Man kann das dann schon deutlich länger spielen. Es gibt dann noch die zweite Missionskette, wie sagt man da, die zweite Endlos-Serie mit der Original Enterprise. Das ist dann eher so noch so ein Fanservice, was aber auch sehr lustig ist. Kann auch mal einen Abend, glaube ich, ganz gut funktionieren. Dann bist du auf der aus den 60er Jahren von der Originalkulisse der CBS nachgebauten Original Enterprise. Du hast dann zwar die gleiche Missionsstruktur, also auch zufällig da hier irgendwie Anomalien scannen und dann kommen ein paar Feinde und so weiter, also ein paar Warbirds, Bird of Prey meine ich, und dann kämpfst du halt. Aber der Clou an der Sache ist, dass halt die ganzen Displays und so, die auf der modernen Aegis irgendwie alles mit Touch funktionieren, dass die halt wirklich so aussehen wie in der Fernsehkulisse. Und die waren halt in den 60er Jahren noch lang nicht so weit, Touch-Displays vorauszusehen.
Wobei ich als Kapitän hatte ja sogar so eine Art Klemmbrett mit einem Display drauf, aber zum Beispiel der Navigator oder der Steuermann, der hat da eben nicht so ein Radar oder ein Gashebel und so eine Touch-Einheit, die die Richtung anzeigt, in die ich das Schiff bewege, sondern er hat halt insgesamt, wenn ich kurz mal nachzählen, 36 bunte Knöpfe.
Überhaupt so wirklich so haptische, dicke Leuchtknöpfe. Ja.
Genau, wie so Bonbons, die überhaupt keinen Sinn ergeben von der Farbverteilung her und von allem her. Und er muss halt anhand derer durchs All navigieren. Klar, man kann sich eine Hilfe anzeigen lassen, die dann aber auch so ganz schön verwirrend aussieht, so ein Overlay. Ja. Aber die eigentliche Herausforderung ist es tatsächlich mal, das ohne das zu schaffen. Und das entwickelt schon einen gewissen Reiz. Also du bist halt vollkommen überfordert von diesen lauter bunten Lichtern, die blinken, und dann noch mit dieser Soundkulisse aus den 60ern. Der Fritz zum Beispiel, der saß als taktischer Offizier, oder was war denn? Nee, er war Chefingenieur, der saß links, aber wie eben Uhura auch, musste sich immer umdrehen.
So komplett, so wirklich richtig, komplett umdrehen.
Um sich mit uns zu unterhalten. Und das ist schon sehr, sehr cool, und da hätte man auch mehr rausholen können. Übrigens ist es sehr merkwürdig, wenn es tatsächlich die eigentliche Brücke im Spiel, also mit den Touch-Displays, wenn die ja in der Lore vor den vor der Enterprise spielt, dann ist da aber ein gewaltiger Rückschritt in, im Interface-Design zu vermerken, im Star Trek-Universum, wo früher noch bunte, also erst hat man total coole Touch-Displays und holographische Displays und keine Ahnung, 10 Jahre später hat man nur noch so leuchtende.
Nein, das war ja ein Reboot. Wir befinden uns ja bei Kirk und Spock in dem Paralleluniversum.
Aber
das war halt das Universum, wo der Kopfhörerstecker bei Apple nicht abgeschafft wurde, weißt du? Das ist dann der mit den Touch-Displays und das Paralleluniversum führt dann zu diesen Knöpfchen ohne Beschriftung. Also wir befinden uns leider auf dem falschen Pfad hier.
Also doch nicht ganz so schlimm wie bei Star Wars, da haben sie nicht zwischen Old Republic Universum und normalem Universum, nach 5000 Jahren haben sie auch immer noch die gleiche Technologie. Aber gut.
Genau.
Das ist wirklich,
das kann ich mir gut vorstellen, dass das so für absolute Trekkies, die dann auch so auf Conventions fahren mit Uniform und so weiter, für die ist das ein feucht gewordener Traum, glaube ich, dann quasi so in ihrem Originalkostüm in VR auf der Original Enterprise zu sitzen und dann auch so wirklich so Rollenspiel in ihrer Rolle da irgendwie aufzugehen. Also für die ist das perfekt. Ich bin wirklich auch großer Star Trek-Fan, mir fehlt aber dann einfach so dieser ganze Star Trek Flair, den halt die Serie ausmacht. Nicht, also Flair ist das falsche Wort, die Lore, sage ich jetzt mal. Also die Diplomatie, die Verhandlungen und das, was halt so Picard zum Beispiel einfach ausmacht. Das ist kein Ballerheld, ja. Und das geht mir da in der Umsetzung leider ein bisschen verloren. Es ist zu stark Action, aber es ist schon wirklich faszinierend, um einen berühmten Vulkanier zu zitieren.
Es ist das ideale Spiel für ein VR-Café zum Beispiel, wo ohnehin mehrere VR-Stationen rumstehen und wo man sich zum Beispiel mal für einen Abend oder für 3 Stunden irgendwie ein paar Kröten bezahlt und dann kann jeder an seine Station und dann spielst du das einmal durch und hast zur vierten super Abend gehabt. Allerdings für 4 Leute da 4x70 Euro für ausgeben, das nicht.
Ich drücke echt die Daumen. Also ich würde es mir sehr, sehr wünschen, dass das trotzdem gut angenommen wird, irgendwie dieses Spiel, weil ich würde es total abfeiern, wenn da halt noch ein DLC kommen würde. Was weiß ich, ein Picard-DLC, ein TNG. Das ist ja jetzt alles quasi da. Also die Grundlagen existieren ja. Wenn da jetzt Pakete kommen mit der Original-Enterprise, mit Missionen, die man vielleicht noch kennt und dann kommt Q zu Besuch. Stell dir das mal vor, ja, du sitzt irgendwie als Picard auf der Brücke, neben dir irgendwie deine 3 Freunde und dann kommt Q auf dem Schirm und dann musst du da irgendwie komische Dinge machen oder die Borg kommen. Also da könnte man ja diesen Action-Aspekt auch wieder mit reinbringen und dann halt irgendwie den Kampf ein bisschen taktischer machen. Das sind alles Wunschvorstellungen, aber ich würde es mir echt ganz arg wünschen, dass es da noch kommt, weil es macht schon sehr viel Spaß. Es ist schon sehr cool, aber halt nur für 2 Abende.
Ja. Die Reviews sind überraschend positiv. Es hat einen Metascore von 75. Die User sagen sogar 7,7. Viele sagen Wonderful Game, Best Experience, Team-Based VR, A Blast So Far und so weiter. Also den Leuten gefällt's. Nur es zu empfehlen ist halt so schwierig. Vor allem, weil man halt, das ist wieder so ein Spiel, wo du nur siehst, was alles möglich wäre. Mit ein paar mehr Ideen und ein paar mehr Designentscheidungen oder halt ein bisschen mehr Aufwand.
Wenn du jetzt quasi nur bewerten müsstest innerhalb der aller VR-Titel, da ist es aber dann schon recht relativ weit oben, oder?
Es ist eine der erlebenswertesten VR-Erfahrungen, würde ich sagen. Es war zumindest auch das Spiel, was auch an dem Multiplayer liegt, bei dem ich am meisten investiert habe, in puncto so, jetzt schauen wir mal, dass wir da eine Session zusammenkriegen und das sind auch alle scharf drauf. Das war bei anderen VR-Spielen, die nutzen sich teilweise noch schneller ab und da wirkt halt das VR oft immer noch ein bisschen draufgeflanscht. Also ob es jetzt irgendein Rail-Shooter ist oder ob es irgendein Erkundungsspiel ist, wo man sich dann frei im Raum bewegt und es einem leicht schlecht wird, dann lieber ruhig sitzen und mit 4 Leuten zusammen Spaß haben. Insofern ist es für VR-Spiel ist es super. Nur es könnte halt noch so viel supererer sein.
Ja. Genau, dem Fazit schließe ich mich an. Also Star Trek Bridge Crew für PC, PlayStation 4, natürlich nur mit VR. Also es ist wirklich nur exklusiv für VR spielbar. Man kann es nicht ohne Headset spielen, obwohl es technisch wahrscheinlich sogar möglich wäre. Gell? Also nur diese Displays anzuzeigen wäre auch möglich, aber die Red Storm Studios bei Ubisoft haben sich dazu entschieden, oder Ubisoft hat sich dazu entschieden, da VR explizit mit zu pushen zu wollen. Auch eine interessante Entscheidung, finde ich, dass Ubisoft da so in diesen VR-Markt investiert mit so einem Titel. War sicherlich auch nicht ganz billig, so mit dieser Lizenz und Marketingkosten und so weiter für den doch noch relativ kleinen Markt. Also löblich an der Stelle, da auch wirklich so in die Vollen zu gehen, mehr oder weniger.
Ja, wer eine HTC Vive kauft, kriegt es zurzeit, soweit ich weiß, umsonst.
Das stimmt, ja.
Also,
wobei ja, das auch nicht sehr erschwinglich ist, die HTC Vive.
Aber auch merkwürdig, oder? Ich meine, gerade Red Storm, die von der Rainbow Six Serie kommen, die konnten es doch auch schon mal besser, zumindest was Missionsdesign oder Spannung im Spiel aufbauen anging. Also,
ja, und ich weiß jetzt auch nicht, woran das jetzt genau lag, weil das wurde jetzt ja schon etliche Male verschoben, auch das Spiel. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass dann ein bisschen mehr Futter irgendwie drin ist. Naja, schade. Mal gucken, was da noch kommt. Alles klar. Wer das noch sehen möchte vielleicht, weil er sich nicht genau vorstellen kann, wir haben jetzt ein paar Mal angedeutet, Fritz und so, wir waren zusammen auf der Brücke. Als GameStar-Redaktion haben wir zusammen ein Vierer-Video aufgenommen. Da kann man mal einen Blick drauf werfen. Findet man auf GameStar.de im Videobereich. Da gibt's ein Koop-Special, wo du, Fritz und Johannes und ich auf der Brücke sitzen und versuchen, die Mission zu stemmen. Ist ein bisschen hektisch anzugucken, weil halt die Kopfbewegungen, wenn die abgefilmt sind, das ist natürlich, in VR hat man dieses Gefühl ja nicht, weil man sich ganz normal umschaut. Das ist beim Capture immer ein bisschen schwierig, aber man kann mal so einen kleinen Blick reinwerfen, wie das denn so wirkt, wenn man dazu führt, auf der Brücke sitzt.
Ja. Ah, es ist auch schon online.
Ich dachte, das wäre. Genau, habe ich auch gerade vorher nochmal geguckt. Ist natürlich verlinkt. Dann danke ich dir für deinen Besuch und auf dass wir hoffentlich bald auf der Next Generation Brücke zusammensitzen.
Ich hoffe es doch.
Oder würdest du gerne auf die Voyager?
Ich weiß ja nicht. Ich kenne die Voyager eben so schlecht. Ich kenne Voyager, habe ich irgendwie nie geguckt. Ich kenne es nur wegen dem Spiel damals, was übrigens ein brillantes Spiel war, aber sonst nicht so wirklich. Mir ist es aber auch relativ egal. Also für mich ist jede Brücke recht und ich bin auf jeden Fall gerne
wieder. Wir würden auch ein U-Boot nehmen, gell? So ist nicht.
Ich hätte gerne ein VR-Spiel im U-Boot. Ich hätte gerne Silent Hunter mit dem Spielsystem von Star Trek Bridge Crew, aber halt genauso komplex wie ein Silent Hunter. Also mit richtig schwierig und ja, das ist mein Wunsch. Ja,
Piratenschiff würde ich auch nehmen, aber wird einem eher sehschlecht.
Nein, Silent Hunter.
Durch die Wellenbewegungen. Silent Hunter. Also gut, dann wollen wir Silent Hunter oder Next Generation.
Genau.
Die Ubisofts hören ja zu. Ihr wisst was. Make it so.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.